Werbung in eigener Sache. Ja, Marie, seit über 5 Jahren geben wir beide jetzt schon auf den verschiedensten Plattformen unser Wissen weiter. Und jetzt haben wir es gewagt und haben das alles in einem Buch komprimiert.
Hallo Hebamme. Liebevoller und ehrlicher Rat für Wochenbett und Babyzeit heißt unser Buch und das passende Hörbuch dazu. Aber worum geht es denn darin, Anja?
Unser Buch ist ein kompaktes Nachschlagewerk für die erste Zeit nach der Geburt. Ihr findet Antworten auf die häufigsten Fragen, die im Wochenbett aufkommen. Und wir geben euch einen realistischen Einblick ins Wochenbett inklusive vieler Tipps und Tricks. Ganz wie ihr das von uns gewohnt seid, gibt es keine Tabuthemen. Hämorrhoiden, Inkontinenz, Paarbeziehungen nach der Geburt. Bei uns finden alle Themen einen Platz und werden ehrlich und frei von jeglichen Ideologien angesprochen.
Das Buch gibt es sowohl online als auch in eurer Buchhandlung zu kaufen und das Hörbuch findet ihr exklusiv auf Audible. Wir hoffen, euch damit ein Stück in dieser besonderen Zeit nach Geburt begleiten zu können und freuen uns unglaublich, wenn ihr das Buch lest oder hört und uns somit auch unterstützt.
Hier ist dein Podcast mit echten Hebammen-Insider-Tipps.
Mit Anja und Marie von Hallo Hebamme.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 8 vom Hallo Hebammen-Podcast. Wer die Staffel hier verfolgt hat, weiß, na, abgezählt an den Händen, da muss doch heute wieder ein Gast oder eine Gästin da sein. Und so ist es auch. Wir haben jemanden zu Gast, den ihr in dieser Staffel schon kennengelernt habt. Wenn ihr aufmerksam den Podcast gehört habt, haben wir in Folge 2 Professor Dr. Ruben Kuhn ganz am Ende gefragt, ob er nicht doch noch Lust hätte, für ein weiteres Thema zu uns zu kommen, nämlich zum Thema Kinderwunsch. Und er hat Ja gesagt.
Juhu! Da sitzt du wieder.
Da sitzt er wieder.
Hallo
und
Ruben.
Wer Folge 2 vielleicht noch nicht gehört hat und jetzt denkt, hä? Kuhn? Das spielten sich doch hier auch bei Maries Namen irgendwie als Nachname ein. Was
so
da los, Marie?
So häufig kommt der ja gerade nicht vor.
Ja, ist jetzt nicht Müller-Meyer-Schmidt.
Nein, umso schöner. Ich darf meinen Mann heute im Studio begrüßen. Hallo Ruben, schön, dass du wieder da bist und wir noch eine Folge mit dir heute aufnehmen dürfen. Ich bin nicht mehr ganz so aufgeregt wie bei Folge 1, weil ich habe jetzt ja schon eine Podcast-Folge mit dir aufnehmen dürfen, beziehungsweise wir. Aber ich freue mich, dass wir trotzdem dieses Thema gemeinsam heute nochmal hier besprechen dürfen.
Ja, vielen lieben Dank euch beiden für die erneute Einladung. Ich freue mich natürlich riesig, wieder mit euch hier zu sein.
Ich fühle mich auch sehr wohl in eurer Mitte. Ist euch das euch aufgefallen? Das ist mir bei Folge 2 gar nicht aufgefallen, aber ich sitze quasi zwischen euch. Hallo.
Hallo. Zwischen den Kuhren vereint.
Zwischen den Kuhren vereint. Ich bin heute der Käse, wie man so schön sagt. Ruben, magst du dich allen noch mal kurz vorstellen, die Folge 2 vielleicht noch nicht gehört haben? Wer bist du und was machst du?
Ja, total gerne. Also ich bin Ruben Kuhn, ich bin Professor für Gynäkologie und Geburtshilfe an der Universität in Heidelberg mit einer Spezialisierung auf Hormone und Kinderwunsch. Wissenschaftlich und klinisch beschäftige ich mich seit vielen Jahren mit Ursachen und Behandlungsoptionen, unerfüllter Kinderwunsch, auch Fehlgeburten. Ja, und auch wie man die Versorgung von Betroffenen verbessern kann. Wir haben aus diesem Grund auch eine App gegründet, gemeinsam mit Kollegen, die Paare mit Kinderwunsch nach Schwangerschaftsverlusten, aber auch in der Schwangerschaft unterstützen und damit einen Beitrag zu einer besseren Versorgung leisten soll.
Du bist heute für ein spezielles Thema da. Wir werden heute über das Thema Kinderwunsch sprechen. Eigentlich seid ihr ja gewohnt von uns, dass wir relativ viel, beziehungsweise Anja und ich, in der Schwangerschaft erst einsteigen. Aber heute gehen wir mal einen Schritt nach vorne und besprechen das Thema Kinderwunsch mit dir. Denn viele Paare wünschen sich ein Kind. Und wenn sie den Entschluss fassen und sagen, ja, wir sind bereit, wir wollen gemeinsam eine Familie gründen, werden sie doch manchmal etwas stutzig, wenn es etwas länger dauert oder dann sogar tatsächlich nicht immer sofort klappt. Ab wann spricht man denn von einem unerfüllten Kinderwunsch?
Ja, ich glaube, erstmal ist es total wichtig zu betonen, dass es völlig normal ist, wenn es nicht sofort klappt. Ich meine, viele Paare brauchen selbstverständlich mehrere Monate, um schwanger zu werden. Schauen wir mal auf die Statistik. 80-85% der Paare werden innerhalb des ersten Jahres schwanger und nach 2 Jahren sind ca. 90% schwanger. Wenn wir die medizinische Definition uns anschauen von unerfüllten Kinderwunsch, spricht man, wenn nach 12 Monaten mit regelmäßigen, ungeschützten Geschlechtsverkehr keine Schwangerschaft eingetreten ist. Und ja, das betrifft etwa 10% aller Paare. Und da ist insbesondere, wenn wir uns überlegen, ja, wann ist dann eine ärztliche Abklärung wichtig, da ist tatsächlich das Alter so ein Einteilungsmerkmal. Wenn ich unter 35 Jahre alt bin, empfiehlt man eine Abklärung nach circa 12 Monaten und bin ich 35 Jahre oder älter, dann schon nach 6 Monaten, weil es ganz wichtig ist, hier nicht zu lange zu warten. Und ist auch wichtig zu betonen, es ist jetzt keine starre Regel, sondern und auch keine so eine Faustregel, sondern Kinderwunsch ist auch nicht schwarz-weiß. Es kann tatsächlich auch eine frühere Abklärung sinnvoll sein. Zum Beispiel, wenn ich unregelmäßige Zyklen habe oder auch bekannte Vorerkrankungen wie eine Endometriose zum Beispiel oder PCOS, also polyzystisches Ovar-Syndrom, was relativ häufig ist, oder auch wenn Auffälligkeiten von den Spermien schon bekannt sind, ja klar, dann sollte ich auch schon früher eine Abklärung starten. Und was ich auch immer ganz wichtig finde, das Bauchgefühl ernst nehmen. Wenn ein Paar merkt, das stimmt etwas nicht, dann bitte lieber frühzeitig sich beraten lassen.
Du hast gerade das Thema Abklärung angesprochen. Welche konkreten ersten Schritte empfiehlst du Paaren, die sich ja sorgen, dass es mit dem Schwangerwerden nicht klappt?
Ich finde als erstes ganz wichtig, eine möglichst offene Kommunikation mit eurer Partnerin, mit eurem Partner. Weil den Weg gemeinsam zu gehen, macht es deutlich einfacher und sich möglichst am Anfang auch nicht stressen zu lassen. Holt euch die richtigen Informationen, die euch Sicherheit geben. Auch zum Beispiel bei uns in der Fertier-App. Auch da haben wir einen eigenen Bereich mit ganz vielen Informationen zu Kinderwunsch. Auch zum Beispiel seinen Zyklus kennenzulernen, um auch erstmal seine fruchtbaren Tage zu verstehen. Auch den Lebensstil zu beachten. Was ist eine gesunde Ernährung bei Kinderwunsch? Wie wichtig ist Bewegung, Rauchverzicht, Folsäure einzunehmen? Und wenn eine Abklärung bedeutet nicht sofort Kinderwunschkliniken, das ist auch so ein Begriff, wo man vielleicht dann auch erstmal Angst und Sorge hat. In aller Regel beginnt es mit einfachen und auch erstmal wenig belastenden Untersuchungen. Also als erstes eine Beratung bei der Frauenärztin. Man guckt nach dem Impfstatus, man macht eine gynäkologische Untersuchung, man Ultraschall der Gebärmutter und der Eierstöcke und man schaut sich mal einen Hormonstatus an. Also zum Beispiel Schilddrüse ist da drin, weibliche Hormone, männliche Hormone oder auch die Eizellreserve. Da gibt es so einen Marker, das AMH, was eine Rolle spielen kann. Und beim Mann macht man erstmal ein Spermiogramm. Das heißt, man guckt einfach mal an, wie ist die Anzahl, die Beweglichkeit, die Form der Spermien. Das ist die Basisdiagnostik. Das heißt, es passiert erstmal nicht viel, aber die ist schon sehr, sehr aufschlussreich. Und danach kann man praktisch schauen, wie es weitergeht.
Trotzdem ist es ja so, man plant eine Familie, der Kinderwunsch ist da. Und dann merkt man mit der Zeit, vielleicht wird es bei uns doch nicht so einfach, wie wir aus unserem Freundeskreis mitbekommen, von unserem Familienkreis, die vielleicht in unseren Augen oder so, wie es uns erzählt, suggeriert wird, relativ zügig schwanger werden. Das kann unter Druck setzen, ne? Dann fragt man sich ja schon, wie du auch gesagt hast, es ist vielleicht niederschwellig, dass man vielleicht wirklich jetzt mal einen Ultraschall macht oder sich genau diese Dinge anschaut, die jetzt, wie du es auch gerade gesagt hast, gar nicht invasiv oder groß oder Kinderwunsch, Klinik, ne, wovon man diese ganzen Begrifflichkeiten, die auf einmal in den Kopf schwelgen. Trotzdem kommt Druck. Man spürt auf einmal, okay, es könnte was vielleicht nicht stimmen. Bin vielleicht auch ich schuld? Ist mein Partner, meine Partnerin schuld? Woran liegt das? Welche Rolle spielt dann Stress? Wenn der Druck aufkommt und wir merken, es klappt nicht, löst das ja auch wirklich Stress in einen aus. Und wenn es darum geht, schwanger zu werden, ist der Faktor Stress hier maßgeblich?
Das ist tatsächlich eine Frage, die so häufig kommt. Oder auch sowas wie, ich arbeite so viel, habe ich zu viel Stress, dass ich dann vielleicht schuld bin, dass es nicht klappt. Und da ist die Antwort ganz wichtig. Stress allein macht in der Regel nicht unfruchtbar. Also Stress ist selten die alleinige Ursache für einen unerfüllten Kinderwunsch. Wenn wir jetzt aber an dauerhaft hohen Stress denken, klar, der kann auch die Hormonachsen beeinflussen. Ne? Und damit den Zyklus, auch den Eisprung verschieben oder dass er vielleicht sogar ganz ausbleibt. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, ein hohes Stresslevel mindert natürlich die Lust. Sex wird funktional auf Kinderwunsch ausgerichtet. Das kann natürlich auch zusätzlich belasten. Und deswegen ist es wichtig, mit Stress umzugehen. Da auch Strategien zu finden, die einem persönlich gut tun, Pausen einzulegen, auf sich selber zu achten, möglichst Stress reduzieren. ja, und auch vielleicht gemeinsam schöne Erlebnisse gestalten, die sich nicht direkt immer um den Kinderwunsch drehen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man Strategien findet, hier mit Stress gut umzugehen.
Das ist auch so ein wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, weil je länger der Kinderwunsch natürlich dauert, desto mehr belastet das natürlich auch eine Paarbeziehung.
Aber es ist, glaube ich, trotzdem gar nicht so einfach. Vor allem diese Dinge umzusetzen. Ich glaube, da braucht man, wie du auch oben gesagt hast, gute Strategien und ich glaube, eine gute Kommunikation auch als Paar, damit man sich darin nicht verliert.
Eben, ganz genau. Und was wir trotzdem ja auch ganz häufig erleben, dass häufig Frauen sich ja auch dafür verantwortlich fühlen, wenn es nicht klappt, oder auch verantwortlich dafür gemacht werden. Auch das bekommen wir ja in unserem Alltag mit. Warum ist es so wichtig, auch Männer stärker in den Blick zu nehmen, Ruben? Kannst du dazu mal was sagen?
Absolut richtig, weil die männlichen Faktoren sind natürlich genauso entscheidend wie die weiblichen. Ich sage euch mal ein paar Zahlen, was so die Ursachenverteilung angeht. Man sagt, so 30% der Ursachen findet man bei der Frau, 30% männliche Faktoren, etwa 20% gemeinsame Ursachen und in etwa 20% der Fälle bleiben die Ursachen tatsächlich ungeklärt. Das heißt, wir Ärzte finden keine Ursache. Wenn wir den Mann nochmal genauer angucken, was sind so typische Ursachen beim Mann? Klar, das Spermiogramm, also die Spermienqualität ist eingeschränkt. Also Beweglichkeit, habe ich schon gesagt, die Anzahl, die Form der Spermien. Aber es können auch Hormonstörungen beim Mann vorliegen, gewisse Vorerkrankungen. Auch der Lebensstil spielt natürlich auch beim Mann eine total wichtige Rolle. Ja, wenn wir mal die psychischen Komponenten betrachten, klar, auch Männer erleben den Druck und den Stress. Und sie fühlen sich aber oft weniger gesehen oder sie sprechen auch nicht so. Das ist, glaube ich, total wichtig, dass wir begreifen, Kinderwunsch betrifft beide. Es ist wichtig, die Ursachen und die Belastung letztendlich gemeinsam anzuschauen. Und das führt dann auch vielleicht zu einer Entlastung der Frau. Es nimmt auch Schuldgefühle, wenn klar wird, es ist nicht nur ihr Problem, sondern es ist letztendlich eine gemeinsame Herausforderung.
Du hast jetzt gerade die Ursachen beim Mann angesprochen. Jetzt wäre es trotzdem interessant zu erfahren, welche Faktoren können auf der Seite der Frau hier eine Rolle spielen?
Da gibt es auch ein paar und wir gehen die mal vielleicht Schritt für Schritt zusammen durch. Schauen wir als erstes mal auf das Thema Hormone. Ich glaube, sehr, sehr wichtig. Also, was können die Hormone alles machen? Die können zum einen die Eizellreifung stören und auch den Eisprung stören. Und letztendlich sehen wir das dann über Zyklusauffälligkeiten. Ich habe vielleicht verlängerte Zyklen, also länger, auch vielleicht als 35 Tage oder manchmal fällt der Zyklus ganz aus. Da kann manchmal auch so ein PCOS und polyzystisches Ovar-Syndrom dahinter stecken, was übrigens ziemlich häufig ist. 10-15% aller Frauen haben ein PCOS nach Studien. Auch die Schilddrüse kann eine Rolle spielen, sowohl Über- als auch Unterfunktion. Auch das Thema Gelbkörper, das Thema Progesteron ist es, also wenn der Zyklus sich verkürzt oder auch vielleicht die Periode sich anzeigt, immer indem ich Schmierblutung vorneweg habe in der zweiten Zyklushälfte, das kann auch auf eine Gelbkörperschwäche hinweisen. Also das sind so diese hormonellen Themen. Dann aber auch die Gebärmutter selber und die Eileiter, also die anatomischen Ursachen. Bei den Eileitern gibt es tatsächlich Verschlüsse, also dass die Eileiter verschlossen sind und dann, klar, können die Spermien gar keinen Kontakt mit der Eizelle finden. Es gibt aber auch Veränderungen der Gebärmutter, wie zum Beispiel Myome, das sind so Muskelknoten, die eine Rolle spielen können, oder auch Endometriose, ein sehr wichtiges Thema. Auch bei Kinderwunsch ist das Thema Alter einfach wichtig. Tatsächlich ab ca. 35 nimmt die Fruchtbarkeit ab. Und es ist laut Studien auch so, dass wir Menschen tatsächlich unsere eigene Fruchtbarkeit eher überschätzen. Und deswegen das Thema Alter ist leider oder ist auch bei Kinderwunsch ein sehr relevantes, weil der Einfluss auf die Qualität und die Anzahl der Eizellen ganz klar ist. Es gibt aber auch die wichtigen Lebensstilfaktoren, also auch Unter- und Übergewicht spielt eine Rolle. Rauchen, ganz klar, bei Kinderwunsch sollte man Rauchverzicht machen. Und auch ein hoher Alkoholkonsum kann eher schädlich sein. Ganz klar, wenn Schwangerschaftstest positiv, dann natürlich Alkohol 100% vermeiden. Und dann gibt es noch sonstige Faktoren, wie auch chronische Erkrankungen, Diabetes oder Autoimmunerkrankungen, die aber eher selten sind. Und ja, es können letztendlich auch mehrere Faktoren zusammenkommen. Und wie gesagt, gar nicht so selten bleibt die Ursache trotzdem auch ungeklärt, auch wenn man hier sehr umfangreiche Diagnostik macht.
Ich finde es trotzdem total interessant zu hören, dass eben beide, also sowohl der Mann als auch die Frau, eine ganz große Rolle spielen. Wie du am Anfang schon gesagt hast, Anja, oft denkt man ja erstmal nur an die Frau. Ne, da muss da irgendwie jetzt erstmal alles abgeklärt werden und hier und da. Aber dass wirklich beide Seiten abgecheckt werden sollten und es ein gemeinsamer Weg ist und somit eben auch beide Seiten hier eine Verantwortlichkeit tragen, ist, glaube ich, wirklich sehr spannend zu hören.
Das wird auch vielen, glaube ich, erst im Laufe der Zeit erst so richtig bewusst, weil ich finde, du hast gerade einen schönen Satz gesagt, Ruben, wir überschätzen häufig unsere Fruchtbarkeit. In der aktuellen Zeit, in der wir leben, ist es ja häufig so, es ist alles durchgetaktet. Ne? Wir sind on point.
Es muss alles funktionieren.
Ja, Terminkalender, zack, zack. Und jetzt habe ich den Entschluss gefasst, eine Familie zu gründen. Ich möchte jetzt schwanger werden. Dann werde ich bitte auch hoffentlich jetzt sofort schwanger. Also da hat ja niemand von vornherein im Kopf, na, das kann jetzt mal ein bisschen dauern, möchte ich davon ausgehen. Die meisten zumindest nicht. Und du hast ja vorhin schon gesagt, wenn man jünger als 35 Jahre ist, sind bis zu 12 Monaten völlig normal. Älter als 35 bis zu 6 Monaten, bevor man mal eine Abklärung dann macht. Das hat ja niemand auf dem Schirm, okay, jetzt lege ich mal los, weil ich möchte ja gerne vielleicht in einem Jahr dann mal schwanger werden. Sondern nee, das möchte ich sofort in der heutigen Zeit. Und deswegen stellt sich mir gerade so ein bisschen die Frage, weil wenn es im ersten Zyklus nicht klappt, sind die meisten noch recht optimistisch. Im zweiten wären sie schon wahrscheinlich ungeduldiger. Und ab dem dritten geht es ja dann schon los, dass man sich Unterstützungsmöglichkeiten sucht, wie zum Beispiel Zyklus-Apps, Ovulationstests oder auch über Temperaturmessen versucht, mehr über seinen Zyklus zu erfahren und den Eisprung. Was sagst du als Spezialist dazu? Helfen diese Dinge wirklich oder machen die manchmal dann sogar noch mehr Druck in der aktuellen Situation?
Auch hier gibt es letztendlich keine generelle Antwort an, ja. Es gibt Patienten, die mir berichten, dass es unterstützend erfahren, diese Apps, dass sie praktisch sehen, wie ist mein Zyklus, wann sind die fruchtbaren Tage. Es gibt so ein Gefühl der Kontrolle vielleicht zurück, aber, und das ist auch wichtig, die können genauso auch Druck machen. Das heißt, ja, Sexualität wird noch funktionaler, muss noch mehr auf Knopfdruck funktionieren. Und ich glaube, das ist, was du gerade gesagt hattest, in so einer ganz durchgeplanten Welt, in der wir leben, so dieser Kontrollverlust, den man erfährt, wenn es auf einmal dann nicht klappt. Davor hat doch alles geklappt, Ausbildung, Studium, Karriere. Und dann das Elementare, was auch ein Teil der Lebensplanung ist, nämlich die Familienplanung, Kinderwunsch, das will dann nicht funktionieren. Das heißt, da entsteht natürlich großer Druck. Und deswegen ist, glaube ich, ganz wichtig, so Hilfsmittel wie Zyklus-Apps, Ovulationstests. Ne? Ovulationstests sind ja auch teuer, kosten ja auch Geld, Temperaturmessen. Erfordert Disziplin, kann auch nicht immer eindeutig sein, ist gar nicht so einfach, damit umzugehen. Das heißt letztendlich sinnvoll, würde ich sagen, wenn es entspannt bleibt und schaut, was zu euch am besten passt. Aber lasst euch auch nicht unter Druck setzen durch irgendwelche Zyklus-Apps, die ihr jetzt noch jeden Tag ausfüllen müsstet, theoretisch.
Das sagt sich in der Situation, wie wir jetzt hier sitzen, immer so
absolut,
leicht. Aber
absolut.
Ich glaube, wenn man da drin steckt, das ist, glaube ich, etwas ganz, ganz Schwieriges, da Geduld zu beweisen und Ausdauer auch zu behalten.
Ja, weil das eben ja auch was ist, was ja auch gemeinsam stattfinden muss. Es ist, also eine Schwangerschaft entsteht ja eigentlich aus einem schönen Ereignis, weil man eben Geschlechtsverkehr miteinander hat. Aber Ruben, du hast es vorhin ja auch gesagt, es ist ja dann irgendwann auch eine Maschinerie, ne? Wenn man alles nur noch darauf ausrichtet, lässt der Lust- und der Spaßfaktor ja auch irgendwann nach, ne? Das heißt, man kann oder ich kann schon nachvollziehen, dass man dann in der Sekunde gerne auf solche Apps oder so ein bisschen als vielleicht auch Anker oder sowas nimmt, einfach mal was zu tracken, zu gucken, ob es funktioniert. Aber es zeigt eigentlich auch wieder, Anja, was du vorhin gesagt hast, unsere heutige Gesellschaft, ne? Dass wir alles tracken wollen, alles genau wissen wollen und denken, wenn ich jetzt das Tool verwende und wenn ich jetzt den Ovulationstest mache, dann funktioniert es, weil der Smiley halt da ist oder das Pluszeichen da ist, dann wird es bestimmt funktionieren. Ich glaube, ich finde es nicht schlecht, sich erstmal einen Überblick dazu verschaffen, wann kann man überhaupt schwanger werden, ne? Also die Informationsquellen.
Das finde ich ganz wichtig.
Ruben, du hast gesagt, Zyklusstörungen, ne? Wie ist denn überhaupt mein Zyklus? Habe ich einen langen Zyklus, einen kurzen Zyklus? Wann kann ich denn schwanger werden, ne? Wann habe ich meinen Eisprung? Das kann ja vielleicht da schon mal helfen, einfach für mich ein Gefühl nochmal zu bekommen. Habe ich denn ein richtiges Gefühl in meinem Körper? Viele spüren ja auch einen Eisprung, manche ja auch gar nicht. Wichtig ist trotzdem, sich da nicht zu arg sich darauf zu verlassen und da einfach auch den Druck nicht zu arg zuzulassen. Ruben, du hast beiläufig jetzt gerade immer mal so ein paar Sachen aufgezählt, die den Lebensstil beschreiben. Also du hast über Ernährung gesprochen, Bewegung und Alkohol. Kannst du nochmal genau sagen, warum das aber wichtig ist beim Schwangerwerden, da doch nochmal ein Augenmerk drauf zu legen?
Total gerne. Und das ist letztendlich das Gleiche, was ihr gerade auch gesagt hattet. Nämlich, wir sind konfrontiert mit ganz vielen Informationen, was man alles machen muss, richtig machen muss. Und das zeigen uns auch Studien, dass teilweise wirklich triviale oder Basiswissen, auch zu Zyklus, zu wann sind die fruchtbaren Tage, welche Faktoren kann ich vielleicht auch beeinflussen für einen erfolgreichen Kinderwunsch, dass dieses Wissen gar nicht besteht. Und deswegen ist hier auch Aufklärung, glaube ich, auch so wichtig, um dann auch vielleicht diesen Kontrollverlust, hoppla, es klappt nicht direkt in den ersten Zyklen, um da auch wieder Sicherheit zurückzugeben, zu sagen, nein, das ist normal, es kann etwas dauern und diese Faktoren kannst du vielleicht jetzt schon beachten für eine erfolgreiche Schwangerschaft. Und da ist der Lebensstil, auch wenn das vielleicht nur so kleine Puzzleteile sind, das spielt eine große Rolle, wenn man das zusammenführt. Es ist letztendlich auch so, dass ja nicht immer nur eine einzige Ursache dem erfolgreichen Kinderwunsch entgegenstehen muss, sondern es können auch viele kleine Faktoren zusammenkommen. Gehen wir es mal Schritt für Schritt durch. Ernährung. Ganz klar, eine ausgewogene, eher mediterrane Ernährung, viel Gemüse, Obst, Vollkorn, mäßig Fisch und eher wenig Fleisch wird empfohlen. Und es gibt auch neuere Studien dazu. Generell ist es gut, auf stark verarbeitete Speisen wie Fertiggerichte und Fastfood zu verzichten. Das ist jetzt vielleicht eh bekannt, aber man kann sich dafür doch auch nochmal sensibilisieren, dass es wirklich wichtige Faktoren sind. Bewegung als zweites. Auch das ist sehr wichtig, gerade auch zur Stressreduktion, zur Zyklusregulation bedeutsam. Auch bei diesem Thema, was ich vorhin schon angesprochen hatte, PCOS, da wissen wir mehr und mehr, dass Bewegung hier einen positiven Effekt haben kann. Und ganz wichtig, das muss nichts Extremes sein. Ich glaube, auch hier wieder die Erwartung eher zurückschrauben. Es reicht auch aus, mehrmaliges Spazierengehen kann hier nämlich auch schon ein Anfang sein. Rauchen ist klar. Rauchen schadet den Eizellen und schadet den Spermien. Also hier ganz klar, absoluter Verzicht empfehlenswert. Bei Alkohol sage ich immer so, hin und wieder etwas Alkohol, ein Glas Wein, ist nicht schlimm. Da gibt es keine Daten, die es das für Kinderwunsch nachteilig zeigen. Aber klar, mit positivem Schwangerschaftstest 100% Verzicht, das ist ganz wichtig. Unter- und Übergewicht sind natürlich auch sensible Themen. Ist immer einfach gesagt und nicht so einfach umgesetzt. Also da können aber auch kleine Faktoren schon eine Rolle spielen. Koffein, moderater Konsum, 1 bis 2 Tassen Kaffee nach aktuellem Stand, haben keine Nachteile. Und das Thema Schlafen ist auch wichtig. Da gibt es neue Daten, dass Schlaf natürlich auch eine große Rolle spielt für den Hormonhaushalt. Das heißt, hier auch möglichst gute Schlafroutinen scheinen hier wirklich auch wichtiger zu sein als bislang gedacht. Und bei den ganzen Lebensstilfaktoren unbedingt auch die Männer mitdenken. Das ist ein Paarthema. Kinderwunsch sollte hier gemeinsam angegangen werden.
Werbung. Babyschlaf ist ja wirklich das Thema bei Eltern. Entweder es läuft richtig gut oder es ist jeden Tag eine echte Herausforderung.
Selbst wenn es gerade richtig gut läuft, gibt es diesen einen Moment. Das Baby schläft und genau dann wird es kompliziert. Man ist unterwegs, bei Freunden oder Familie und das Baby schläft im Kinderwagen ein. Aber riskieren, das Baby zu wecken? Auf keinen Fall.
Aus Hebammensicht finden wir Produkte besonders sinnvoll, wenn sie Familien im Alltag wirklich entlasten. Genau deshalb finden wir den Sleep Carrier Volume 5 von Nayel so praktisch. Er ermöglicht dem Baby nämlich eine vertraute Schlafumgebung, egal ob zu Hause oder unterwegs.
Besonders praktisch, er lässt sich nicht nur als Babynest nutzen, sondern auch als Tragetasche und später sogar als Spielmatte, also ein richtiger Allrounder.
Der Sleep Carrier ist ab Geburt geeignet und die feste Matratze sowie die atmungsaktiven Seiten geben dem Baby guten Halt. Er passt in alle gängigen Kinderwägen und verfügt sogar über eine Produktzulassung für unbeaufsichtigten Schlaf gemäß der europäischen Sicherheitsnorm.
Mehr Infos zum Produkt findet ihr auf der Homepage unter nayel.com. Den Link gibt's wie immer in den Shownotes.
Das sind total wichtige Punkte, die du gerade angesprochen hast. Und wir leben ja eigentlich danach, ne? Immer gesunde Lebensweise, gesunder Lebensstil. Aber wenn wir dann mal so in uns reinhören, in unseren Alltag, können wir uns, ich mir auch, Ruben, du dir wahrscheinlich auch, Marie gerade nicht, die ist schwanger, die lebt wahrscheinlich am gesundesten von uns allen. Aber da kann man sich schon so an die eigene Nase fassen. Gibt es einfach so ein paar Dinge, die ja sich da manchmal einschleichen. Und das ist natürlich gut, nochmal explizit drauf zu achten. Hast du noch einen Tipp für alle, die die Folge hier gerade hören und noch nicht im aktiven Kinderwunsch sind, aber demnächst vielleicht planen, ein Kind zu bekommen, auf was die vielleicht noch achten sollten jetzt, außer den genannten Dingen schon?
Ja, tatsächlich wird empfohlen, dass man mit Beginn des Kinderwunsches, wenn ich starte, schwanger zu werden, eigentlich auch eine gynäkologische Beratung stattfinden sollte. Wenn man dann nochmal schaut, okay, bin ich bereit für eine gesunde Schwangerschaft? Das heißt, auch da guckt man eigentlich nach dem Impfstatus. Man schaut, gibt es irgendwelche Medikamente, die vielleicht eingenommen werden? Sind die schwangerschaftsverträglich? Und kriegt da nochmal eine gute Aufklärung über die Faktoren, die ich beachten sollte. Und ganz wichtig, Folsäure. Das ist ein Thema, was ihr, glaube ich, auch immer wieder ansprechen und so oft hört. Und es ist aber immer noch so, dass es manchmal auch, man trifft Patientinnen, die da zum ersten Mal davon hören. Und es ist absolut wichtig, Folsäure mindestens 4 Wochen vor dem Schwangerwerden sollte es eingenommen werden. Das ist eine absolute Empfehlung.
Jetzt kommt hier ein kleiner Bruch. Vielen Dank aber, Ruben. Ich glaube, das war nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Und ich glaube auch, wir werden alle nicht müde, es immer wieder zu sagen, dass Folsäure wirklich auch eine entscheidende Rolle spielt. Bruch habe ich gerade gesagt deshalb, weil ich gerne einen Begriff hier nochmal einwerfen würde, nämlich Kinderwunschklinik. Ein Begriff, glaube ich, der erstmal so ein bisschen schaudern lässt, wenn es wirklich für einen relevant wird. Viele Paare haben Angst, dass sie in eine Kinderwunschklinik müssen, weil viele darüber auch noch gar nicht viel gehört haben oder wissen, was kommt da wirklich auf einen zu. Es ist ja trotzdem ein sehr emotionales Thema, was einen ja auch belastet, unter Druck setzt, weil Schwangerwerden nicht klappt. Es ist noch sehr schambehaftet. Man hat vielleicht Angst, dass auch Dinge rauskommen, ne, die man selbst so auch noch über sich selbst nicht weiß und nicht einordnen kann. Also es ist ein Ort, wenn man diesen Begriff hört, der erstmal mit sehr viel Unsicherheit verbunden ist.
Und es macht es auch noch mal realer, es klappt nicht bei uns mit dem Kinderkriegen, wenn der Termin dort vereinbart wird.
Jetzt müssen wir zusammen dorthin gehen und ja auch dieses dorthin gehen, wer sieht mich dann da, hoffentlich kennt mich keiner, weil vielleicht haben wir ja auch noch nicht gesagt, dass wir überhaupt schwanger werden wollen. Dann sitzen wir da, dann muss man sich vielleicht auch rechtfertigen. Also da spielen ja so viele Dinge auf einmal rein, die einem erstmal so ein bisschen zurückhalten lässt, überhaupt solch eine Kinderwunschklinik aufzusuchen. Aber eigentlich braucht es das ja gar nicht. Deshalb, Ruben, die Frage an dich, welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es überhaupt? Wann muss ich eine Kinderwunschklinik aufsuchen? Wann ist es sinnvoll? Und vielleicht kannst du uns unseren Hörerinnen und Hörern, vielleicht, wenn sie sich auch gerade diese Frage stellen, ein bisschen die Angst vor diesem Ort nehmen.
Kinderwunschzentrum sind letztendlich auch Ärztinnen und Ärzte und sind oft auch dann Biologinnen und Biologen, die auch da ein Labor haben und auch andere Berufsgruppen wie auch Psychologinnen, die da eine Rolle spielen können, wo letztendlich Spezialisten sind für Hormone und Kinderwunsch. Und wir haben auch bei uns in der Fertia-App einen eigenen Kurs, wo es nur um diese Behandlungsmöglichkeiten im Kinderwunschzentrum geht, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir hier Ängste nehmen und erklären, dass Kinderwunschbehandlung eigentlich immer eine sogenannte Stufenbehandlung ist. Das heißt, wir wollen eigentlich nur so viel machen, wie notwendig ist und nicht mehr. Und die erste Stufe ist letztendlich, dass wir erstmal gucken, okay, Beratung, gibt es irgendwelche Faktoren im Lebensstil, was ich optimieren kann? Zyklusbeobachtung zum Beispiel. Die zweite Stufe wäre, dass ich vielleicht hormonell versucht, den Zyklus zu regulieren, eventuell auch den Eisprung auszulösen. Vielleicht hat man da schon von manchen Medikamenten gehört, wie Clomiphen oder Letrozol. Das sind also Tabletten, die letztendlich auch einen Einfluss nehmen können auf den Zyklus. Die dritte Stufe wäre die Insemination, also IUI, intrauterine Insemination abgekürzt. Das bedeutet, dass letztendlich die aufbereiteten Spermien direkt in die Gebärmutter eingebracht werden am Tag des Eisprungs. Ja, und dann die vierte Stufe sind letztendlich die Therapien, die man oftmals direkt mit dem Kinderwunschzentrum in Verbindung bringt, nämlich die IVF und die ICSI. IVF steht für In-Vitro-Fertilisation, was letztendlich nichts anderes bedeutet, als dass man die Eizellen und Spermien im Labor zusammenbringt. Und ICSI ist die intrazytoplasmatische Spermieninjektion, kompliziertes Wort. Das wird dann, wenn praktisch der männliche Faktor, die Spermien auffällig sind, werden einzelne Spermien in die Eizellen direkt eingebracht. Das sind also für mich als Patientin, als Paar, ich sehe keinen Unterschied in der Behandlung, ob IVF oder ICSI, sondern das, was im Labor passiert, ist dann letztendlich unterschiedlich. Und klar, ich meine, Kinderwunschbehandlung ist individuell. Und je nach Ursache gibt es natürlich weitere Möglichkeiten. Zum Beispiel, wenn ich Auffälligkeiten habe in der Gebärmutter, wie Myome zum Beispiel, gibt es natürlich auch Operationen oder auch besondere Verfahren, die auch aufs Immunsystem zum Beispiel Einfluss nehmen. Das sind dann letztendlich Einzelfälle.
Danke für die Erklärung. Und hier haben wir, glaube ich, durch dieses Stufenmodell ja auch gerade eigentlich herausgefunden, dass vor allem eine ICSI oder eine IVF, woran ja viele denken, dass direkt eine Therapie erfolgt, erst Stufe 4 ist. Also davor gibt es ja 3 Stufen, die man ja auch erst nochmal bespricht. Also wie gesagt, Stufe 1 Lebensstil, ne? Wie ist dein Zyklus? Dass es ja auch erstmal viel Kennenlernen auch ist. Und wie geht es euch als Paar? Wer seid ihr als Paar? Wie ist eure Anamnese? So dass man auch erstmal besprechen kann, okay, wo steht ihr eigentlich überhaupt? Können wir da was verbessern? Wenn ja, vielleicht ist das ja auch schon ausreichend und eine Schwangerschaft trifft dann ein. Oder man geht den nächsten Schritt. Ich finde das eigentlich total beruhigend zu wissen. Wir starten mal bei Stufe 1 und gucken mal, wo landen wir. Und da nehmt ihr ja die Paare ja auch mit auf diese Reise, immer die nächste Stufe wieder zu gehen. Und ich glaube, das nimmt ja auch dann so ein bisschen die Angst, wenn man merkt, okay, ich starte jetzt nicht direkt bei Stufe 4, sondern es ist ein Weg auch dahin, bis wir erstmal rausfinden, Was braucht es denn überhaupt bei uns? Braucht es diese invasive Therapie, ja oder nein? Und wenn es so sein sollte, dass man diese benötigt, ist man dann ja auch vielleicht zu diesem Punkt bereit, weil alle anderen Informationen, man sehr viel davor nochmal ausprobiert hat und weiß, okay, wenn wir eine Familie wollen, dann ist das für uns jetzt der nächste Schritt. Und dann kann man ja immer noch entscheiden, möchte ich das machen oder nicht? Also es bedeutet ja nicht nur, weil man dann bei euch in der Sprechstunde sitzt, das ist jetzt der Weg, der muss gegangen werden, sondern dass man ja auch immer die Möglichkeit hat, selbst als Paar zu entscheiden, gehen wir diesen nächsten Schritt gemeinsam, probieren wir es aus, ja oder nein?
Total. Und da kann ich wirklich nur dazu ermutigen, auch hier eine offene Kommunikation mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten zu suchen. Letztendlich, ihr müsst die Therapien gut verstehen, gut erklärt bekommen, um dann auch eine gute Entscheidung treffen zu können. Und ja, man muss keine Angst vor einem Kinderwunschzentrum haben. Da sind die Spezialistinnen und Spezialisten, die euch helfen und dann Schritt für Schritt mit euch den Weg gehen. Und ganz wichtig, ich kann nur dazu ermuntern, zu einer wirklich auch hier offenen Kommunikation.
Wir sind ja vorhin schon kurz darauf eingegangen, je länger ein Kinderwunsch andauert und keine Schwangerschaft eintritt, desto größer wird ja auch der psychische Druck bei den betroffenen Paaren. Aber häufig ja nicht nur das, man kriegt ja auch immer mal wieder über Social Media mit, dass es ja auch ein Kostenfaktor sein kann, Kinderwunschbehandlungen. Kannst du mal generell was dazu sagen zum Thema Kosten? Wird das von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen? Muss das alles privat getragen werden? Was für Voraussetzungen braucht man, um eine Kinderwunschbehandlung angehen zu können?
Ja, das ist tatsächlich was, wie du sagst, Anja, dann noch zusätzlich an Belastung, an Druck dazukommen kann. Also erstmal die Abklärung, also die Diagnostik nach den Ursachen für unerfüllten Kinderwunsch wird von den Krankenkassen getragen. Anders ist es dann teilweise bei den Therapien. Und dafür muss natürlich eine Indikation, also sprich ein Grund, medizinischer Grund bestehen, dass ich diese Therapie bekommen soll, zum Beispiel eine IVF-Therapie, also eine künstliche Befruchtung. Und da ist es aktuell so, dass 50% der Kosten von den gesetzlichen Krankenkassen erfüllt werden, wenn ich als Paar gewisse Kriterien erfülle. Das heißt, gewisse Alterskriterien und natürlich auch die medizinische Indikation dafür besteht. Aber klar, die Therapien sind trotzdem teuer und auch wenn ein Teil übernommen wird der Krankenkasse, ist es doch für viele Paare eine nicht unerhebliche, auch finanzielle Belastung, die zusätzlich zur psychischen dazukommt.
Eigentlich auch Wahnsinn, dass da so eine Schere und so eine Kluft noch geschaffen wird, gell? In ich schon so eine Ausnahmesituation. Und dann kommt noch dazu, dass es sicherlich auch genug Paare da draußen gibt, die einfach gar nicht in der Lage sind, diese Kosten aufzubringen. Oder sagen zum Beispiel, ich habe die Möglichkeit, das 2 oder 3 Mal zu machen, wenn überhaupt, oder vielleicht nur einmal. Mehr kann ich einfach nicht aufbringen und dadurch, dass schon wieder auch ausgeschlossen wird.
Da sprichst du, glaube ich, einen ganz wichtigen Punkt an, der psychisch zusätzlich noch belasten kann. Ne? Also neben dem Druck, ein Kind zu bekommen, das nicht funktioniert, kommt das auch noch hinzu. Ich würde gerne bei den psychischen Belastungen einmal bleiben, denn ein unerfüllter Kinderwunsch kann neben den Kosten noch andere psychische Belastungen auslösen, vor allem die aus dem Umfeld ja noch kommen. Man hört vielleicht oft Fragen wie, wollt ihr denn nicht auch mal bald ein Kind haben? Vor allem, wenn man dann verheiratet ist und man sich ja auch in der Lebensphase befindet. Man sieht im Umfeld, dass Freunde und Freunde vielleicht auch Kinder bekommen. Und dann ist es ja auch schön, wenn man das vielleicht gemeinsam erlebt. Und somit fallen ja relativ oft solche Sätze. Oder auch beim zweiten Kind, na, jetzt lass den Abstand aber mal nicht so groß werden. Wann kommt denn Kind Nummer 2? Jetzt wird's aber mal Zeit. Warum können solche Bemerkungen so verletzend sein und wie kann man sensibler damit umgehen, Ruben? Was sagst du?
Ich glaube tatsächlich, jeder von uns kennt diese Sprüche und diese Sätze, vielleicht bei Familienfesten oder wenn man mit Freunden zusammensitzt. Man darf es nicht unterschätzen, die sind vielleicht gut gemeint, diese Sätze, aber für Paare mit unerfülltem Kinderwunsch können sie brutal verletzend sein. Man muss sich immer klar machen, dass man ja gar nicht weiß, was gerade im Hintergrund gerade passiert. Vielleicht gibt es ja schon seit Monaten oder Jahren den Wunsch nach einem Kind, vielleicht auch schon viele erfolglose Behandlungen, die belastend sind und auch vielleicht Fehlgeburten. Und das heißt, eine scheinbar lockere gemeinte Frage wie, ja, wollt ihr nicht auch mal bald ein Kind, kann dann natürlich extrem Druck erzeugen und verletzen. Ich glaube, was meiner Erfahrung nach hilfreicher ist, ist das Thema der Betroffenen selbst zu überlassen und statt neugierig nachzufragen oder auch nachzubohren, vielleicht einfach signalisieren, wenn ihr irgendwann mal darüber sprechen wollt, ich bin da. Ich denke, so schafft man Raum, ohne dann direkt Druck zu machen. Und ja, manchmal ist es bei so einem sensiblen Thema vielleicht das Beste und die stärkste Unterstützung, auch einfach mal zuzuhören.
Und vielleicht auch den Raum dafür zu öffnen, überhaupt über einen unerfüllten Kinderwunsch zu sprechen. Dass man nicht direkt fragt, na, wann kommt das Kind, sondern mit solchen Sätzen, die du gerade auch gesagt hast, erstmal ein Angebot zu schaffen, einen Raum oder eine Tür zu öffnen, zu sagen, hey, ich höre dir zu, falls es bei euch im Raum steht, auch nicht zu werten. Ne? Weil davor hat man ja auch Angst, dass man, dass vielleicht dann Fragen kommen, die man selbst gar nicht beantworten kann. So wie, ja, an wem liegt's denn jetzt? Keine Ahnung.
Mach doch mal Urlaub.
Mach doch mal, genau. Nimm mal jetzt den Stress raus, ne? Oder hak den Kinderwunsch irgendwann einfach mal ab, dann passiert's schon eh. Genau das will man ja auch gerade nicht hören, sondern eher mal zu sensibilisieren und gucken, okay, wie geht's meinem Gegenüber? Ist das bei euch überhaupt Thema? Ja oder nein? Könnt ihr euch eine gemeinsame Zukunft dahingehend vorstellen oder nicht? Also da gibt's ja tolle Anlaufmöglichkeiten, einfach mal dahingehend den Ball so ein bisschen meinem Gegenüber zuzuspielen, ohne ihn eigentlich direkt zu verletzen. Und das merken wir ja auch, wenn dann eine Schwangerschaft trotzdem eingetreten ist, wie belastend solche, ja, so ein Momentum trotzdem auch noch sein kann oder auch uns in unserer Hebammenarbeit dann ja auch weiterhin noch von erzählt wird, ne?
Ja, weil solche Sätze, die ja gar nicht mit böser Intuition jemand an den Kopf geworfen werden, weil das werden sie in dem Fall.
Was ja auch oft aus Unsicherheit entsteht, weil vielleicht möchte man ja dieses Thema gerne mal ansprechen und haut dann sowas Lavidares raus, weil man selbst vielleicht gar nicht so weiß, ja, wie spreche ich es denn richtig an? Deshalb frage ich lieber jetzt mal direkt. Ein direkter Weg ist manchmal ein guter, aber ich glaube, genau hier in diesem Fall, wenn es um das Thema Kinderwunsch geht, nicht unbedingt der richtige.
Das ist da so wichtig, feinfühlig zu sein. Deswegen gut, dass wir darauf nochmal eingegangen sind. Rund um den Kinderwunsch gibt es ja heute ein riesiges Angebot. Ich glaube, da stimmt ihr mir beide zu, oder?
Riesig. Also, ich glaube, da kann man sehr viel zu lesen.
Also von Nahrungsergänzungsmitteln bis Hightech-Behandlungen. Ich glaube, für Paare wirkt das oft zum einen überwältigend und auch das kann ja wieder Druck auslösen, wenn du da so eine Vielfalt hier hast und ja gefühlt gar nicht weißt, na, was brauche ich denn jetzt, was ist denn irgendwie hilfreich? Wie blickst du auf diese Entwicklung, Ruben, und was hilft, einen klaren Weg für sich und auch als Paar zu finden?
Ich glaube, das ist letztendlich auch ein Ausdruck unseres generellen Optimierungsdrucks, der so ein bisschen in der Gesellschaft auf jeden Einzelnen lastet. Es wird von jedem immer sehr, sehr viel erwartet und auch, dass das Kinderwunschthema natürlich auch ganz leicht funktioniert und Schwangerschaft sowieso und dann auch Wochenbett und die erste Babyphase. Also diese Erwartungshaltung ist ja sehr groß und durch dieses Angebot, was besteht, wird einmal auch suggeriert, ja, alles ist ja möglich, du musst dich nur vielleicht hart genug anstrengen. Und das ist, glaube ich, für die Paare wichtig, dass wir hier wirklich nicht überlasten und nicht zu viel Druck auslösen, weil genau dies passiert durch diese Angebote. Und lieber mal einen Schritt zurückzugehen und wirklich mit dem ersten Schritt zu beginnen, als Paar sich darüber Gedanken zu machen, sich zu informieren und sich richtig aufzuklären über die Basissachen, was den Kinderwunsch angeht. Also was wir auch schon besprochen hatten, Zyklus, fruchtbaren Tage, Sexualität, was sind die Faktoren, mit denen ich einen Kinderwunsch positiv beeinflussen kann. Und dann letztendlich ja, vertrauensvolle Ärztinnen und Ärzte zu finden, die mich, wenn es vielleicht nicht klappt, hier an die Hand nehmen und mir das Gefühl geben, für mich da zu sein und die richtigen Entscheidungen mit mir gemeinsam weiterzuentwickeln, um dann letztendlich Schritt für Schritt möglichst hohe Chancen für einen erfolgreichen Kinderwunsch zu haben.
Danke, dass du das für uns nochmal so eingeordnet hast und auch, dass du unsere Fragen beantwortet hast und heute nochmal unser Gast warst, Ruben.
Wir hoffen, wir haben jetzt einen guten Rundumschlag getroffen, dass wir euch allgemein über dieses Thema informieren. Also nicht wir, nicht Anja und ich, sondern du, Ruben, dass du mit deinem Wissen uns hier wieder zur Verfügung standest. Das ist wirklich großartig.
Total gerne. Und ich glaube, wir könnten noch sehr, sehr lang drüber sprechen und sehr viel ins Detail gehen. Und ich hoffe, wir haben jetzt mal so ein bisschen eine Übersicht geschaffen.
Wenn nicht, schreibt uns in die Kommentare oder bei Instagram.
Dann machen wir noch Folge 2. Dann einfach nochmal.
Bist du dann unser Stammgast.
Kinderwunsch
hier.
Genau.
Ich freue mich.
Danke für deine Zeit und dass du heute bei uns warst. Und ja, wir hören uns hier wieder in 2 Wochen und freuen uns, wenn ihr da wieder mit dabei seid. Bis dahin, eure Anja.
Und Marie.
Halt, stopp.
Bevor ihr unseren Podcast verlasst, abonniert ihn doch ganz schnell, um keine Folge mehr zu verpassen.
Denn so könnt ihr uns ganz einfach und unkompliziert unterstützen. Außerdem freuen wir uns natürlich über eine Bewertung von euch oder wenn ihr uns einen Kommentar auf Spotify dalasst.